Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. So heiß und trocken es gerade ist, da kann jeder buchstäblich auf der eigenen Haut spüren, der Klimawandel ist längst da. Wie von Dürre, Flutkatastrophen und Waldbränden in Graphic Novels erzählt wird, damit beschäftigen wir uns gleich. Die Geschichte der Bienen ist von Maja Lunde oder Frank Schätzings Bestseller Der Schwarm. Die Literatur hat den Klimawandel als drängendes und vielschichtiges Thema längst entdeckt. Wie das in Graphic Novels aussieht, darüber wollen wir jetzt reden. Susanne Billig hat sich für uns schlau gemacht. Wie ist das denn grundsätzlich? Ist der Klimawandel überhaupt ein Thema? Ich nehme mal an, sonst würden wir jetzt wahrscheinlich nicht drüber sprechen. Aber was haben Sie denn da so in Graphic Novels gefunden?
Ja, ich habe so die letzten 2 Jahre durchgescannt und es erscheinen jedes Jahr einige Titel dazu. Und das erstaunt auch nicht, mich erstaunt es nicht, weil die Graphic Novel sich natürlich mit ihren Stilmitteln ganz wunderbar für dieses Thema eignet. In der Klimakatastrophe steckt unglaublich viel Drama und die Graphic Novel neigt zum Expressionismus. Da haben sich 2 gefunden.
Und wie zeigt sich das jetzt? Also Sie sagen, die können das besonders gut in Szene setzen. Wie zeigt sich das in den Büchern, die Sie angeschaut haben?
Zum Beispiel als Reisegeschichte mit ganz schnellen Schnitten, vielen Ortswechseln. Da gibt es ein Buch, das heißt Hashtag Klimawandel Challenge. Also Jugendlicher geht's nicht. Hier reist ein Geschwisterpaar durch Europa und lernt die verschiedensten Menschen kennen, die extreme Wetterereignisse dokumentieren oder Zukunftsideen haben zum Verkehr in Paris oder zur Luftqualität in polnischen Städten. Das ist zeichnerisch eher klassisch angelegt, wie so ein Comic aus den 1970er Jahren. Und glaube ich, ganz gut geeignet für Schülerinnen und Schüler, die sich informieren wollen über das Thema und das aber eben kurzweilig tun wollen. Oder es gibt Bücher, die einzelne Aspekte herauszoomen. Da wird erscheinen erst Ende August, ich durfte trotzdem schon einen Blick hineinwerfen, Milch ohne Honig, einer sehr jungen Zeichnerin. Die findet beeindruckend poetische, ganz anrührende Bilder. Sie nimmt so Gelb als einzigen Farbakzent, sparsame Zeichenstriche, die Biene auf ihren Wegen in ihrem Stock, attackiert von Milben, orientierungslos im Giftnebel der Pestizide, dazu ganz sparsam hingetupfte Erklärtexte, aber sehr, sehr gut recherchiert.
Mir war auch noch ein Buch eingefallen, das hatte ich auch schon in der Buchhandlung mal in der Hand und habe überlegt, ob ich es für meine Jugendlichen zu Hause mitnehme. Nach dem Bestseller von Hararis Kurzer Geschichte der Menschheit, Sapiens, die Falle heißt es als Comic. Passt das auch hier in unsere Sammlung? Hätte ich das kaufen sollen?
Das ist ein spannendes Buch auf jeden Fall. Also ich kann das wirklich sehr empfehlen. Ich habe es mit Genuss gelesen und das arbeitet so auf die Frage, wie sind wir eigentlich menschheitsgeschichtlich hineingeraten in dieses Fortschrittsparadigma, aus dem wir kaum noch herauskommen, in dem wir uns völlig verirrt haben. Das Großartige an diesem Buch ist, dass die Zeichner die teils sehr abstrakten Ideen von Harari, also Geldwirtschaft oder die Macht der Institutionen, in ganz witzige Comic-Elemente und kleine Fantasy-Stories in dem Buch verwandeln. Das ist ganz reich, das Buch. Interessanterweise ist mir aufgefallen, dass es da auch schon Nachfolger gibt. Es gibt ein Buch, das ist in der Machart ganz ähnlich, das heißt Welt ohne Ende.
Aber das klingt ja nun schon fast wieder ja, optimistisch und hoffnungsfroh.
Ja, ist das auch, wenn auch aus Gründen, die mich tatsächlich ein bisschen ratlos zurückgehalten bei diesem Buch. Vielleicht noch kurz zur Machart, da ist es auch so, dass ein einzelner Wissenschaftler so als Erklärbär und Mansplainer durch die Thematik führt. Das ist hier der französische Klimatologe Jean Jouzel. Ich war da schon irritiert ganz am Anfang, da springt er so auf die zweite Seite als jugendlicher Superheld mit all seinen wunderbaren Eigenschaften, die sind da angemerkt textlich. Tatsächlich hat der Mann die 70 schon überschritten. Das Buch präsentiert dann anfangs wirklich viele interessante Zahlen zum weltweiten Energieverbrauch, ganz detailreich und ebenso viele Comic-Einfälle wie auch in Sapiens. Aber dann läuft plötzlich im letzten Drittel alles darauf hinaus, dass die Menschheit nur eine einzige Zukunft hat, die Atomkraft. Und siehe da, Jean Jouzel ist Forschungsdirektor der französischen Atomenergiebehörde. Und das hat mich schon ein bisschen erstaunt, dass der sehr verdienstvolle Reproduktverlag ein Buch herausbringt, das so offensichtlich ausschließlich Lobbyarbeit für die Atomenergie machen möchte.
Das ist allerdings seltsam. Was haben denn die anderen Comic- oder Graphic Novels so für Hoffnungsträger oder malen die alle eher so eine düstere Klimazukunft sich aus?
Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt ein Buch, das seit 2013 in immer neuen Auflagen erscheint. Das heißt Die große Transformation. Da treten neuen Spitzenwissenschaftler, Wissenschaftlerinnen auf, aus der Klimaforschung, aber aus auch der aus den Wirtschaftswissenschaften, aus den Politikwissenschaften, also ein breites Spektrum. Und jede Figur erläutert in einem Kapitel in schönen Schwarz-Weiß-Zeichnung aus ihrer Perspektive, was braucht es, damit wir die große Transformation stemmen können. Dann fand ich ganz hoffnungsvoll, habe ich sehr gerne gelesen, ein Büchlein, muss man sagen, Kleine Geschichte der Umweltbewegung. Das ist kein Comic im allerstrengsten Sinne, aber hat starke Comic-Anteile. Und das blickt sehr interessant zurück auf Wandervögel und Pfadfinder und Bioladenbewegung, Widerstandsgeschichte gegen Atomkraft, Massentierhaltung, Globalisierungskritik, Gentechnik taucht alles auf. Und dann stellt es eben auch sehr interessante Fragen auf so einer Metaebene. Wann ist Protest eigentlich erfolgreich? Und gibt es auch so etwas wie unsichtbare Erfolge, sowas wie Langzeitwirkungen von Protesten in den tiefen Schichten der Gesellschaft? Das fand ich sehr interessant, den Ansatz. Dann fand ich ganz erfrischend einen kleinen Comic auch der französischen Zeichnerin und Internetaktivistin Emma, das heißt ein anderer Blick auf den Klimawandel. Viel leeres Papier, kinderbuchähnliche Aufmachung, Schreibschrift, freundliche kleine Figürchen, aber in der Aussage ist sie sehr radikal. Sie sagt, es ist total naiv zu glauben, dass wir einfachen Leute durch persönliches Wohlverhalten noch etwas an der Klimakatastrophe drehen könnten. Wir sortieren unseren Müll und die Industrie kippt ihn wieder zusammen. Wir wollen fleischfrei einkaufen und dann landen wir bei hochindustriellen, plastikversiegelten Veganprodukten. Es braucht, sagt Emma, kleiner Comic, große Wucht. Es braucht einen echten Systemwechsel und für den sollten wir uns alle engagieren, anstatt zu Hause darüber zu streiten, wer sein Papierchen in welchen Mülleimer geworfen hat.
Das sind ja irgendwie schon mal krasse Aussagen, aber vielleicht auch ja eben ganz motivierend. Aber das waren jetzt alles Sachbücher, über die wir gesprochen haben. Manchmal kriegt man ja auch so einen Dreh hin, wenn man eben was erzählt bekommt. Wie ist das mit Romanen als Graphic Novels oder eben Science Fiction hat ja auch schon den Klimawandel stark behandelt.
Das gibt's auch. Da ist es, fand ich leider so, dass in den erzählenden Titeln das Thema oft so versymbolisiert und verklausuliert wird, dass man es kaum wiedererkennt. Da gibt's zum Beispiel das Buch Die Lethargie von dem spanischen Künstler Prado. Der malt wunderschöne Bilder und prangert menschliche Habgier an und Gewalt, Naturzerstörung. Aber dann packt er das Ganze eben in eine Fantasy-Geschichte, die sich sehr verselbstständigt. Und auf einmal geht's nur noch um den üblichen sorgenvollen Professor und den gut aussehenden jungen Helden und die junge hübsche Frau, die dann da auch dazukommt und Magier und Dämonen. Und es wird einfach banal. Erzählerisch gekonter macht es das Buch Soon. Das spielt spannenderweise im Jahr 2151. Da ist die Klimakatastrophe längst passiert. Pandemien haben die Menschheit total dezimiert. Es gibt nur noch 7 Städte. Die Natur darf niemand mehr betreten, damit die sich erholen kann. Die Machart ist leider etwas genialistisch. Die Bilder sind so düster, dass ich die meiste Zeit nicht gewusst habe, was soll ich da eigentlich erkennen auf dem Bild. Fand ich jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Aber interessant ist das, dass das Buch eben aus der Zukunft in unsere Zeit zurückkommt und versuchsweise mal all die Fragen beantwortet, die wir jetzt so haben. Oh Gott, wie soll das denn alles weitergehen? Wird da durchdacht? Und dann gibt es einen erzählenden Titel, der heißt Unfollow. Da gibt es eine ganz interessante Hauptfigur, Earthboy mit OI geschrieben. Der fängt an als so eine Art Öko-Jesus mit geheimen Naturverbindungsfähigkeiten, wird dann zum Social-Media-Aktivisten, zum Internet-Influencer und stürzt dann fulminant ab zum Sektenguru. Das ist sehr sanft und fast süßlich gezeichnet und das gibt dem so einen Gruseleffekt, denn hoffnungsvoll ist da gar nichts mehr, sondern die junge Generation verstrickt sich völlig in ihren Instagram-Eitelkeiten und der ganze Öko-Aufbruch scheitert an sich selbst.
Also aber doch eigentlich alles eher so in Richtung Dystopie dann erzählt.
Ja, es versucht, die Schwebe zu halten. Manchmal gibt's Hoffnung, wie in Zun, diese Städte haben alle ganz interessante Konzepte, wie man versuchen könnte zu überleben. Aber natürlich hat das auch einen dystopischen Anteil. Wie sollte es anders sein? Ja.
Was mich ja auch noch interessieren würde, es gibt ja nun mal auch Leute, die den Klimawandel schlichtweg leugnen. Setzen die sich auch hin und zeichnen dazu dann zu ihren Überzeugungen eine Graphic Novel? Haben Sie da auch was gefunden?
Also es gibt das in dem Sinne nicht, aber ich habe ein Buch gefunden, das sich mit dem ganzen Thema Verschwörungsmythen auseinandersetzt. Das heißt, Glauben Sie an die Wahrheit? Das wird auch erst noch erscheinen im August. Das ist so eine Reise einer Journalistin durch die Welt der Verschwörungsmythen, auch durch die Welt des Klimaskeptiker. Das fand ich ganz interessant. Das tritt visuell ganz einfach auf und lotet das Thema aber sehr gut und differenziert aus. Und vielleicht können wir ein Buch noch erwähnen. Das ist ein sehr hübsches Buch. Das ist wirklich der Hoffnungstupfer auch. Das heißt Niemals, da geht es um eine ganz alte 95-jährige Dame, deren Haus liegt an einer Steilküste, wird vom steigenden Meeresspiegel aufgefressen. Sie soll da ausziehen und ins Altersheim. Sie weigert sich aber. Sie zieht aus dem Haus nicht aus. Das ist so im Tim und Struppi-Stil gezeichnet. Und die lebt wirklich vor in diesem sehr nett gemachten, anrührenden Büchlein, wie Protest und wie selbstbestimmtes Leben auch noch im allerhöchsten Alter geht.
Susanne Billig, vielen Dank für diesen anregenden Überblick. Und eine Liste der Titel haben wir Ihnen zusammengestellt zu finden auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Überall in Europa brennen zurzeit die Wälder. Das ist nicht nur für Baumforscher wie McLoughlin ein schrecklicher Anblick. Denn ohne Bäume gibt's kein Leben. Das weiß die amerikanische Arbonautin, die längst nicht mehr nur forscht, sondern auch als Aktivistin für Bäume kämpft. Jetzt ist ein neues Buch von ihr erschienen, Der unentdeckte Kontinent, mein Leben und Forschen in der Welt der Baumkronen. Und Michael Lange hat es gelesen. Herr Lange, ist das jetzt mehr die Lebensgeschichte dieser Forscherin oder eine Geschichte ihres Forschens?
Es ist mehr die Lebensgeschichte, also eine ganz klassische Autobiografie. Das beginnt mit der Schulzeit, mit den Beziehungen, mit der Heirat, ihr Leben als Wissenschaftlerin und alleinerziehende Mutter. Also alles das spielt eine Rolle, aber alles das findet im Hintergrund statt. Und man merkt, ihr eigentlicher Fokus, und da kommt sie halt immer wieder drauf, ist ihre persönliche Beziehung zur Natur, zu den Wäldern, und das steht immer wieder im Mittelpunkt. Das zweite Thema, was sich auch durchs ganze Buch zieht, das ist ihre Rolle als Frau in der Wissenschaft. Sie ist in dieser Männerwelt, und das war es ja hauptsächlich in den 70er und 80er Jahren, als sie angefangen hat, einfach eine Außenseiterin und suchte sich ein Forschungsfeld, wo sie, naja, für sich sein konnte und diese ganzen Ränkespiele nicht mitmachen musste, und ist fast schon in die Baumkronen geflüchtet. Und in den Baumkronen hat sie dann ganz neue Forschungsmethoden entwickelt und hat eine ganz neue Welt entdeckt.
Bei uns sind ja die Bäume auch dank eines Mannes so quasi populär geworden. Peter Wohllebens Baumbücher haben das so ganz nach vorne gebracht. Das heißt, das ist sehr präsent, das Thema. Haben Sie trotzdem noch mal viel Neues jetzt gelernt?
Ja, auf jeden Fall. Sie hat einen ganz anderen Fokus. Bei ihr stehen die Baumkronen als Lebensraum im Fokus. Also sie sieht es wirklich von der Position der Natur aus. Und ihr Buch ist auch nicht wie die Bücher von Peter Wohlleben so, ja, Walderklärbücher. Das macht sie nicht. Sie will auch nicht uns ihr Bild vom Wald vermitteln, wie Peter Wohlleben das macht, wie er es sehr gut macht. Aber sie erklärt wenig. Wir begleiten sie vielmehr auf ihrem ganz persönlichen Weg, ja, ich sag mal, zur Waldversteherin. Und ja, das ist einfach nachvollziehbar. Sie ist zuerst neugierig und will alles Mögliche wissen. Dann fehlen ihr aber die Forschungsmethoden. Dann muss sie die selbst entwickeln. Und dann lernt sie immer mehr, was da oben in den Bäumen stattfindet. Und dann will sie das dann eben auch weitervermitteln. Auf diesem Weg begleiten wir sie. Also ganz klassische Autobiografie, bei der man aber nebenher doch einiges über den Wald lernt.
Und mit ihr auch richtig in die Baumkronen klettert, nehme ich an, oder?
Ja, genau. Sie ist eben Arbornautin, so nennt sie das. Das ist eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die einfach wirklich dort leben, dort Stunden zunächst und dann auch tagelang an Seilen hängen, an Klettergurten, um die Welt dort oben besser kennenzulernen. Und dieser Begriff Arbornautinnen, ich muss sagen, ich kannte den noch gar nicht.
Auch nie gehört.
Der klingt nach Astronauten oder Astronautinnen. Und das hängt auch tatsächlich damit zusammen. Die Astronauten erkunden eine fremde Welt, die noch nicht bekannt ist. Dafür sind sie einfach mutig und stürzen sich da rein. Astro, die Sterne, und eben Arbor ist der Baum. Also die erkunden nicht die Sterne, sondern erkunden die Bäume. Sehr viele Frauen auch dabei, aber auch nicht nur. Inzwischen sind es Hunderte, und da ist sie auch ein bisschen stolz drauf, dass sie da als Pionierin die Tür geöffnet hat.
Und was ist da oben so Spektakuläres los, dass man da Tage und Wochen sich aufhalten verstehen kann als Forscher.
Das ist als Außenseiter schon ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber ich habe es auch selbst erlebt und daran habe ich mich erinnert gefühlt. Ich war vor ein paar Jahren im tropischen Regenwald unterwegs und dachte zunächst über ein bisschen enttäuscht. Alle reden hier von Artenvielfalt. Hier sehe ich kaum ein Tier. Hier muss ich schon ganz genau mal hingucken, um eine Schlange zu entdecken. Und die hätte man vielleicht lieber nicht entdeckt. Also so richtig diese Vielfalt, die habe ich gar nicht gesehen. Und plötzlich schaut man in die Baumkronen oder man klettert noch auf so ein Gestell rauf und ist plötzlich in einer anderen Welt. Und dieses Gefühl, das vermittelt McLoman einfach sehr gut. Das hat sie auch geflasht. Da ist sie richtig aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Zunächst mal Insekten, aber auch viele kleine und mittelgroße Tiere, auch Pflanzen, die dort oben wachsen. Es ist ein eigener Lebensraum und für einen Biologen oder eine Biologin ist das kaum auszuhalten, was da oben noch entdeckt werden kann. Das sind so richtige, Humboldt-Momente. Was ganz Neues entdeckt, was vorher keiner gesehen hat.
Das ist ja unheimlich viel, was Sie jetzt erzählt haben, was die Frau da beschreibt. Ihr Leben als Wissenschaftlerin, ihr privates Leben, ihre Erkenntnisse, die sie da sammelt. Wie hat sie das denn aufgebaut? Vermischt sie das immer wieder oder ist das streng getrennt? Wie muss ich mir das Buch vorstellen?
Es gibt schon eine Trennung. Also die Hauptgeschichte ist die Autobiografie. Die kommt aber keinesfalls ohne Wissenschaft aus. Also weil ihr Leben ohne Wissenschaft einfach nicht vorstellbar ist. Das kommt immer wieder in den Vordergrund. Zwischendurch gibt es dann aber auch noch so kleine Baumgeschichten. Da stellt sie einzelne Bäume vor und dann auch immer ihre Beziehung zu diesem Baum, zu diesem bestimmten Baum. Und so lernt man dann auch so immer noch was dazu, sozusagen hat man ein bisschen was Geordnetes, weil ihre Autobiografie, da steht sie selbst natürlich im Vordergrund und nicht die Bäume. Und deshalb hat sie so eine Mischung erstellt, die sich aber ganz gut lesen lässt. Also diese Baumgeschichten sind immer nur 2-3 Seiten lang. Und dann geht es ja fast schon romanhaft weiter, wie durch eine spannende Lebensgeschichte.
Sie ist ja nicht nur Wissenschaftlerin, sondern auch Aktivistin. Also die will ja auch was verändern. Merkt man das? Hat das so auch manchmal so was Pamphletartiges?
Nein, überhaupt nicht. Also es erklärt sich eher aus ihrer Lebensgeschichte aus. Das fängt immer an, neugierig sein, staunen, forschen und dann erkennt sie plötzlich, das ist ja alles bedroht. Und dann sagt sie selbst und muss sich auch ein bisschen dazu zwingen, ich muss das hier nicht nur genießen, das sind möglicherweise letzte Reste, die muss ich schützen. Und deshalb engagiert sie sich in den letzten 10 Jahren einfach sehr stark dafür, die Wälder bekannter zu machen. Sie setzt sich für solche Walkways ein, also so Wege, die durch die Wälder oben führen, dass man auch als Nicht-Kletterer und wenn man nicht an Seilen hängen will, kennenlernt, was da oben los ist. Und diese Welt, die ist total, ist also auch nicht menschenscheu. Man kriegt diese Tiere wirklich aus der Nähe zu sehen. Und so will sie dann auch was für den Schutz tun. Aber sie reist auch um die Welt, um überall auf der Welt Bäume zu retten, tut sich dann mit Priestern in Afrika zusammen und versucht einfach auch Öffentlichkeit zu schaffen. Und natürlich gehört dieses Buch auch dazu. Aber sie macht das sehr, sehr diskret. Also sie ist wirklich keine Aktivistin, die jetzt laut schreiend rettet die Wälder, sondern sie macht das sehr persönlich und sehr zurückhaltend.
Michael Lange über Der unentdeckte Kontinent, mein Leben und Forschen in der Welt der Baumkronen von McLoman. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzte das Buch Elsbeth Ranke und erschienen ist es beim Blessing Verlag. Im Prinzip könnte man ja seine ganzen Sommerferien auf Festivals zubringen, denn trotz Corona findet das meiste wieder statt, von Rock am Ring bis zu beschaulichen Lesungen vor Bergkulisse, zum Beispiel im schweizerischen Leukerbad. Viel weiter südlich war der Schriftsteller und Übersetzer Alexandru Bulotz zu Gast bei einem 3-tägigen Lyrikfestival im rumänischen Bistrița und gestern ist er zurückgekommen und jetzt bei uns am Telefon. Hallo, herzlich willkommen, Alexander Bulotz.
Guten Tag.
Sie waren ja erst in Klagenfurt beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb und haben da dort auch den Deutschlandfunkpreis bekommen. Jetzt eben in Bistrița könnte man als Lyriker, als Schriftsteller quasi den ganzen Sommer von einem Festival oder Wettbewerb zum nächsten reisen?
So ist es. Es ist zum Teil sehr erschöpfend, aber auch sehr beglückend, so viele neue Gesichter kennenzulernen und die Gespräche mit den Kollegen und Kolleginnen und mit Übersetzenden. Es hat seine sonnigen Seiten, dass man teilnehmen darf an solchen Events, die wirklich auch sehr schön sind.
Und dieses Festival, wo waren Sie da eigentlich genau und was haben Sie da jetzt erlebt?
Ja, das ist eine Stadt im Nordosten Siebenbürgens, Bistrița oder verdeutscht Bistritz. Es ist eine Stadt, die eine reiche deutsche Geschichte hat und später dann auch eine ungarische Geschichte natürlich hat. eine Stadt, die im 12. Jahrhundert gegründet wurde von deutschen Aussiedlern, den sogenannten Siebenbürger Sachsen. Und diese Geschichte verschwindet allmählich durch die Rückemigration dieser Aussiedler. Aber es ist weiterhin eine sehr, sehr schöne Stadt mit einer zum Beispiel alten jüdischen Synagoge, 1856 gebaut und kürzlich saniert. Das heißt, auch dort ist die deutsche Geschichte sehr allgegenwärtig.
Und Sie haben ja einen Bezug zu Rumänien. Sie sind dort aufgewachsen bis in Ihre Jugend hinein. War das quasi Voraussetzung, um dahin eingeladen zu werden, oder war das eigentlich egal?
Das war nicht Voraussetzung. Ich glaube, Voraussetzung war die Qualität der Literatur, die man schreibt, die man präsentiert. Aber es war ein schöner Zufall, dass ich mich plötzlich in einem Kreis wiederfand, wo mindestens drei von uns wieder zurückkehrten nach Rumänien, nachdem sie bereits emigriert waren, zum Beispiel nach Kroatien, und ich eben nach Deutschland. Also es hat sich zufälligerweise ein kleiner Schwerpunkt gebildet mit uns dreien, wieder dort zu sein, wo wir geboren wurden, in einer Sprache, die nicht mehr das Rumänische ist.
Aber Rumänien ist ja immer ein Thema eigentlich Ihres Schreibens. Sie schreiben aber als Deutsch, also auf Deutsch, und haben selbst mal vom Verlust der Muttersprache gesprochen. Wo fühlen Sie sich denn schriftstellerisch zu Hause? Macht sich das dann, wenn Sie da in Rumänien sind, auch nochmal besonders deutlich spürbar?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es war befremdlich für mich, dort zu sein und mich plötzlich wieder auf Rumänisch zu unterhalten. Es hat etwas Anstrengendes, auf Rumänisch zu sprechen, weil die Sprache mir abhanden kommt mit der Zeit. Ich fühle mich eindeutig zu Hause in der Sprache, zu Hause in Deutschland, in der deutschen Sprache. Aber es war wirklich wunderschön, vor Ort zu sein, weil das Netzwerken natürlich auch wichtig ist, in Kontakt treten mit anderen Kolleginnen und Kollegen und vor allem mit Übersetzenden, jetzt ganz konkret ins Spanische, Portugiesische, Kroatische. Und diese Länder, die dort vertreten waren, Ungarn, Spanien, Portugal, Kroatien, Moldawien, insbesondere Spanien und Portugal, das sind für die rumänische Literatur wichtige Buchmärkte neben dem deutschen Buchmarkt. Das heißt, es sind Länder, in die emigriert wird aus Rumänien, und auch Absatzmärkte für rumänische Literatur dann in der jeweiligen Sprache des Landes.
Und hatten Sie denn da so eine Art Thema für dieses Festival, oder war es eher so ein Beisammensein und man hat mal geguckt, was sich so ergibt?
Es gab kein konkretes Thema. Es handelte sich um die 14. Edition dieses Festivals mit dem Namen Die Poesie ist in Bistritz. Und es überlappte sich mit den sogenannten Tagen der Stadt. Das heißt, neben der Literatur gab es auch viele Konzerte und sonstige Veranstaltungen. Es waren Eingeladene wie Radu Vancu, das ist der PEN-Präsident des rumänischen PENs, Tatjana Cibuliak, bekannt geworden in Deutschland ist sie zum Beispiel mit der Übersetzung von Ernest Wichner, Der Sommer als Mutter grüner Augen hatte, eine Moldawierin, die eben kürzlich bei Schöffling erschienen ist, oder aus Kroatien Miroslav Kirin. Die spektakulärste Einladung war sicherlich José Luis Peixoto. Das ist ein Portugieser, Jahrgang 74, der einen Text mitbrachte, der sehr früh entstanden war, als er 20 war. Ein Text, der dann später zum Fundament seines Schreibens wurde. Leider ist er in Deutschland kaum bekannt. Der Septime Verlag hat 2 oder 3 Bücher von ihm gemacht. Das wäre auch für den hiesigen Buchmarkt eine Entdeckung weiterhin.
Haben Sie denn irgendwas erlebt, was besonders schön war, wo Sie denken, ach, da denke ich bestimmt in 10 Jahren noch dran zurück?
Was für mich sehr schön war, ich glaube, keiner im Publikum, als ich las, verstand das Deutsche, aber es gab eben die rumänischen Übersetzungen. Und nach meiner Lesung kam ein sehr bekannter Übersetzer aus dem Spanischen, Portugiesischen und Französischen auf mich zu, Dino Flamund, selbst Teilnehmer an diesem Festival, und sagte, wie sehr ihm das gefallen habe, nur aufgrund des Auftritts, der Betonungen, der Intonation und der Musik der Gedichte. Das heißt, fernab jeglicher Semantik oder durch eine Semantik, die nur durch den Auftritt irgendwie entstanden war. Das war für mich ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
Das glaube ich Ihnen, Alexandru Bulotz. Vielen Dank, dass Sie uns so schön vom Lyrikfestival in Bystrica erzählt haben. Und wer jetzt Lust gekriegt hat, Gedichte von Alexandru Bulotz zu lesen, der letzte Band heißt »Was Petersilie über die Seele weiß« und ist beim Schöffling Verlag erschienen. Klassiker, das klingt erstmal eher gediegen und im schlimmsten Fall leicht angestaubt. Und genau dieses Bild, das wollen wir jetzt im Sommer mal neu zeichnen mit frischen, gegenwärtigen und vor allem packenden Sommerklassikern. Ausgesucht haben sie unsere Kolleginnen und die Kritiker der Lesart. Heute ist Dirk Furich dran.
Sommerklassiker. Das Leben des Vernon Subutex von Virginie Despentes.
Vous êtes Monsieur Subutex Vernon.
Der legendäre Pariser Schallplattenverkäufer, dessen Laden wegen der Digitalisierung der Musik pleite geht. Er landet in der Gosse als Der Lebenskünstler Subutex, der ins Prekariat abstürzt, ist ein Sinnbild für die Veränderung der Arbeitsverhältnisse. Ein Opfer der sogenannten neoliberalen Zeitenwende, wie es die Schriftstellerin in einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur formuliert hat.
Wenn ich auf die französische Gesellschaft gucke, dann hat sie ein anderes Gesicht bekommen. Es haben große Verteilungskämpfe stattgefunden. Es gibt diese Irritation, diese Unruhe. Letztlich geht es auch um den Übergang von einem Jahrhundert ins andere.
Virginie Despentes erzählt von der ökonomischen, sozialen und politischen Brutalität, schrieb etwa die Kritikerin Raphaël Leris in der Zeitung Le Monde. Aber es ist nicht nur diese seismografische Gegenwartsanalyse, die dem Roman sofort ab dem Erscheinen des ersten Bands zum Bestseller gemacht hat. In manchen Kritiken wurde auch von der Zärtlichkeit geschwärmt, mit der die Autorin die Figuren zeichnet. Nicht nur ihren melancholischen Protagonisten, sondern auch all die anderen Tagträumer, Dealer, abgehalfterten Rockmusiker und Großstadt-Cowboys, die durch Despentes literarischen Kosmos taumeln.
Es macht einen Heidenspaß, dabei zuzusehen, wie alles Stückchen für Stückchen, Tag für Tag von zu Hause verschwindet.
Der Subutex-Roman, den Virginie Despentes zwischen 2015 und 2017 zu einer Trilogie fortgeschrieben hat, lag nicht nur monatelang in hohen Stapeln in Frankreichs Buchläden. Er hatte auch international beträchtlichen Erfolg, wurde fürs Fernsehen als Serie verfilmt und soeben als Comic von dem berühmten Charlie Hebdo-Zeichner Lys bearbeitet. Der Regisseur Thomas Ostermeier etwa hat den schillernden Kultroman in diesem Sommer in Paris inszeniert und zuvor schon in Berlin mit dem Schauspieler Joachim Meyerhoff in der Titelrolle.
Wenn die Vergangenheit gepfändet wird, da ist man lebendig tot.
Virginie Despentes, 1969 in Nancy, also in Lothringen geboren, begann als subversive Outsider-Literatin. Mit Baise-moi, fick mich hatte sie in den 90ern provokativ Furore gemacht. Sie arbeitete als Gelegenheitsprostituierte, Supermarktverkäuferin und, so wie ihr Held Vernon Subutex, in einem Plattenladen. Auch von ihr selbst steckt also enorm viel in diesem großartigen Sittenbild des frühen 21. Jahrhunderts, das vor dem Hintergrund der Finanzkrise beginnt und bis zu den islamistischen Attentaten im Herbst 2015 in Paris reicht. Vernon Subutex ist ein raues Großstadtepos mit zahllosen, unerwarteten Wendungen und verstörenden Irrungen, die sein trauriger Held im Dschungel der Gegenwart durchleidet. Das Buch ist ein unerhört welthaltiger, zeitgenössischer Roman. Fluide Persönlichkeiten, Homo- und Transidentitäten spielen eine wichtige Rolle in diesem literarischen Großwerk, das so packend und süffig geschrieben ist, dass die Lektüre so süchtig macht wie ein Rocksong. Zu Recht wird Virginie Despentes oft als weiblicher Balzac bezeichnet und in eine Reihe mit den großen Romanciers des 19. Jahrhunderts gestellt, etwa dem Gesellschaftsanalytiker Émile Zola. In Dupins eleganter, musikalischer Sprache schwingt der Sound einer Epoche. Dieses tiefe Gespür für den flirrenden Geist der Zeit macht den Roman zu einem modernen Klassiker.
Das Leben des Vernon Subutex von Virginie Despentes ist Dirk Furichs Sommerklassiker. Ins Deutsche übersetzt hat das Buch Claudia Steinitz und erschienen ist es beim Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch.
Straßenkritik.
Guido Schwarz, 54 Jahre alt, bin jetzt erst vor 3 Jahren nach Berlin gekommen und bin People-Fotograf. Das heißt, ich mache hauptsächlich Porträts und finde tatsächlich Krimis mit Lokalbezug sehr, sehr spannend. Ich habe gerade das Buch von Johannes Roschopf gelesen, Berlin Prepper. Da geht es um einen Online-Redakteur, der in der Online-Redaktion sitzt und für Hasskommentare zuständig ist. Also der wühlt sich eben durch die Kommentarspalten und wird aber deshalb auch zum Gegenstand von Hass und letztendlich auch Anschlägen. Und gleichzeitig taucht er in die Prepper-Szene, also sozusagen Menschen, die sich eben auf Katastrophen, Kriege, sonst was vorbereiten, zu Hause offensichtlich ganz viel horten, eben um durch diese Krisen zu kommen. Ein sehr unterhaltsames Buch, aber eben auch ganz spannend, weil es auch aktuelle Bezüge hat zu den ganzen Online-Geschichten, diese ganze Hasskultur, zu Veränderungen in der Medienlandschaft und was das so bewirkt. Der Schreibstil hat mir sehr gefallen, aber auch die Story an sich kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
Guido Schwarz liest in Berlin den Thriller Berlin Prepper von Johannes Groschupf, der dafür 2019 mit dem Deutschen Krimi-Preis ausgezeichnet worden ist. Erschienen ist das Buch beim Suhrkamp Verlag für 14,95 €.